Heute ist so ein besonderer Tag. Heute ist Ostersonntag. Nicht nur Ostersonntag, heute ist Auferstehungsfest, der Auferstehungstag. Was für ein Privileg, dass ich heute predigen darf. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Nee, Spaß. Was für ein Privileg. Das ist so ein Mega-Thema und ich freue mich schon die ganze Woche drauf. Und war die Woche am Freitag mit Benny, ein guter Freund von mir. Wir waren zusammen joggen und haben einfach uns über Ostern unterhalten und über Karfreitag und dann über den Sonntagsgottesdienst. Und im Englischen würde man sagen, wir sind all fired up geworden. Ich war richtig schon am Jubeln während dem Joggen, wie gut Gott einfach ist und was das für ein besonderer Tag ist, weil dieser Tag so eine Kraft hat. Nicht dieser Tag selber an sich, sondern das, was Jesus getan hat an diesem Tag. Ja, vielleicht nicht exakt heute, vor 2000 Jahren, aber zumindest wollen wir heute genau diesen Tag, wo er auferstanden ist, gedenken. Ja, darum soll es gehen. Wir sind momentan in einer Predigtreihe drinne, wo wir durch unsere Werte durchgehen. Und ich möchte die Osterpredigt mit einem unserer Werte verknüpfen, nämlich diesen Wert, Gnade anzunehmen. Gnade für unser Leben anzunehmen. Das ist die Basis von unserer Identität. Das macht uns aus, so wollen wir leben. Und ich möchte nicht nur über Gnade annehmen heute reden, ich möchte über siegreiche Gnade reden. Gnade ist nicht irgendwie was ganz Passives, was man nur empfangen kann, irgendwie so was, ja. Gnade ist siegreich. Sie war ein für alle Mal siegreich. Am Kreuz und dann später, 3 Tage danach, in der Auferstehung von Jesus Christus. Gnade ist siegreich. Ich glaube sogar, dass Gnade richtig aggressiv auch ist. Die verändert uns radikal. Eine komplette Transformation passiert in uns. Ja, darüber möchten wir heute reden, da gehe ich ein bisschen weiter rein. Ihr merkt schon, ich werde schon richtig excited. Am Karfreitag haben wir uns gemeinsam auf Zoom getroffen und es so ein bisschen behandelt. An Karfreitag feiern wir das, oder feiern ist das schlechte Wort, wir gedenken eher dem, dass Jesus Christus sich auspeitschen lassen hat für uns, Schmerzen ertragen hat für uns und dann ans Kreuz genagelt wurde, durch Nägel, durch die Hände und Füße und einen elendigen Tod am Kreuz gestorben ist, als ein vollkommen unschuldiger Mann, als ein vollkommen guter Herr, als einer, der immer barmherzig und gut war. Daran haben wir an Karfreitag gedacht, dass er wirklich sein Leben für dich und für mich hingegeben hat, für die gesamte Menschheit. Und ich glaube wirklich, der Teufel, und ich rede nicht gerne über den Teufel, ich möchte mich immer sehr stark einfach auf Jesus Christus konzentrieren, aber ich glaube, dass der Teufel, Satan, wie er auch teilweise in der Bibel bezeichnet wird, ein Riesenfest gefeiert hat an Karfreitag. Er hat richtig sich ins Fäustchen gelacht und sich gedacht, hey Mann, mein ganzer Plan ist so mega aufgegangen. Ich habe die ganzen Leute auf Jesus abgehetzt, die haben ihn ausgepeitscht, ihn mies behandelt, ihn ans Kreuz geschlagen. Der Teufel hat sich richtig gefreut. Ich glaube wirklich, der hat mit seinen Dämonen angefangen, ein Fest zu feiern. Juhu, wir haben es geschafft. Wir haben Gott hintergangen und er hat es nicht kapiert, dass wir seinen Sohn umbringen und Gott konnte es nicht verhindern. Und wer das Ende der Geschichte kennt, und das kennen wir, weil wir das heute feiern, weiß, dass dieser Schuss ganz gravierend in die falsche Richtung ging. Der Teufel hat sich richtig stark selber ins eigene Fleisch geschnitten durch diese Aktion. Das war ein für alle Mal von Gott schon so geplant. Ich glaube, dass wirklich dieses Fest vielleicht war es in der Hölle, ist relativ egal, wo es war, dieses Fest, das der Teufel da gefeiert hat mit seinen Freundchen, dass dieses Fest echt eine coole Party war, die aber nicht allzu lang angehalten hat, nämlich in dem Moment, wo Jesus zu ihm kam und ihm die Schlüssel der Autorität weggenommen hat, hat der Teufel festgestellt, nein! Wieder einmal hat er zurückgeschlagen und ich habe es nicht gerafft. Leute, ihr seid wieder so ruhig, das ist so. mir kam das wirklich die Woche, als ich nochmal so drüber nachgedacht habe. Mann, wie muss sich Gott einen abgelacht haben? Ja, Gott hat so viel Humor. Er hat den Teufel sogar dazu verwendet, ja, seinen Plan in die Erfüllung kommen zu lassen, weil es war notwendig, dass ein unschuldiges Lamm geschlachtet wurde für die Vergebung aller Sünden. Blut war notwendig, dass die Vergebung von Sünden, die Sühnung all unserer Fehler und Makel passieren konnte. Das war notwendig. Gott musste das tun, uns zuliebe, um uns zu verändern. Und der Teufel hat es nicht begriffen. Also auf jeden Fall, spätestens am dritten Tag war dann die Party rum, als Jesus Christus auferstanden ist. Come on, Jesus, du bist so gut. Also was war passiert? Lasst uns das gemeinsam mal kurz angucken. Wir gehen in Matthäus 28, ab Vers 1 bis Vers 10. Ich lese es euch einfach vor, falls ihr eine Bibel dabei habt, ihr dürft sie gerne rausholen. Da heißt es, nach dem Sabbat, an der Morgendämmerung des ersten Tages der neuen Woche, kamen Maria aus Magdala und die anderen Maria, um nach dem Grab zu sehen. Plötzlich fing die Erde an, heftig zu beben. Okay, krass, heftiger Moment. Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen und zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Als die Wächter ihn sahen, zitterten sie vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Der Engel sagte zu den Frauen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Und dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass er von den Toten auferstanden ist. Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen. Ihr könnt euch auf meine Worte verlassen. Die Frauen waren erschrocken, aber doch voller Freude. So schnell sie konnten, so stark waren die voller Freude, so schnell sie konnten, verließen sie das Grab und eilten zu den Jüngern, um ihnen alles zu berichten. Jetzt kommt eine lustige Szene. Plötzlich trat Jesus ihnen entgegen. Huhu, seid gegrüßt, sagte er. Da liefen sie zu ihm hin, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, sagte Jesus zu ihnen. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Ich glaube wirklich, und das war so eine der Sachen, mit der ich mit Benny drüber geredet habe, ich glaube, dass das Auferstehungsfest, dieser dritte Tag, wirklich die größte Comeback-Geschichte in der Menschheit war. Was für ein Comeback. Aus dem absolut Unmöglichen, ein Mensch, der tot war, aus menschlicher Sicht war es absolut unmöglich, dass es nochmal ein Comeback geben kann. Ich finde es ganz spannend. Ganz viele Filme, ganz viele Sportfilme, von Natur aus lieben wir Comeback-Stories. Der Underdog, der nochmal das Spiel am Ende dreht. Ich habe mich in der Vorbereitung an ein Fußballspiel 2013 erinnert. Da habe ich mit Freunden Dortmund gegen Malaga im Champions League angeguckt. Viertelfinale oder Achtelfinale war es. Und Dortmund war 2-1 hinten in der 90. Minute. Und dann habe ich zu meinen Freunden gesagt, komm, wir bescheißen heute mal, lass uns für das Spiel beten, dass Gott das Spiel wendet. Kann man jetzt sagen, glaube ich nicht dran, dass Gott sowas tut oder nicht, ist auch egal. Wir haben es trotzdem gemacht, haben uns kurz an den Händen gefasst und haben gesagt, Jesus, danke, dass du Dortmund noch gewinnen lässt. In der ersten Minute der Nachspielzeit, 90+1, schießt Santana das 2-2. In der zweiten Minute der Nachspielzeit schießt, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, das 3-2, dreht das Spiel und Dortmund zieht ins Viertelfinale ein. Ich sage jetzt nicht, das lag an unserem Gebet, aber was das mit uns gemacht hat, wir sind völlig ausgerastet in dem Wohnzimmer. Wir sind aufeinander gesprungen, wir lagen aufeinander und haben das so gefeiert. Boah, was für ein Comeback! Wie gut! Ah, so cool! Und dann haben wir natürlich so, boah, waren das unsere Gebete? Was geht? Okay, vielleicht sollten wir öfter mal für unsere Mannschaften beten. Und hatten einen riesen Spaß. Aber das hat richtig was mit uns gemacht. Das war jetzt ein tolles Comeback, so ein tolles Sport-Comeback. Aber was für ein Comeback war denn das? Ich habe gestern einfach nochmal so ein bisschen gesucht in Google nach verschiedenen Comeback-Stories. Es gibt unfassbar viele. Michael Jordan, der zurückkam, nachdem sein Vater ermordet wurde und er 2 Jahre Auszeit genommen hat. Und dann kam er zurück und hat nochmal 3 NBA-Meisterschaften gewonnen. Da läuft jetzt gerade so eine Serie auf Netflix und wird von so vielen Millionen Menschen angeguckt, weil wir Comeback-Stories lieben. Ja? Aber diese Comeback-Story mit Jesus, Alter, wie viel krasser ist denn die? Die ist krasser wie ein Boxkampf, wo ein Boxer 9 Runden lang komplett nur auf die Mütze und auf die Schnauze kriegt und in der letzten Runde schon kurz auf dem Boden liegt und der Richter bis 10 zählt und als er auf 9 zählt, der Boxer wieder aufspringt, seinem Gegner eine mitgibt und einen Knockout macht. In der letzten Sekunde des Kampfes. Das ist ein krasses Comeback. Alter, wie würden wir ausrasten? Aber was für ein Comeback war denn das? Keiner hat es erwartet, obwohl Jesus es sogar prophezeit hat, ich werde wieder auferstehen. Keiner hat es erwartet. Und doch ist es geschehen. Sie erschraken. Die waren fassungslos und doch voller Freude. Und dann ist Jesus, seid gegrüßt. Und das ist so ein Teil, den ich dir heute mitgeben möchte. Wenn du glaubst, dass deine Situation momentan in deinem Leben hoffnungslos ist und kein Comeback mehr möglich ist, dann sage ich dir heute, es ist nie zu spät und Jesus hat immer einen Comeback-Plan. Er kann in der tiefsten Finsternis das Licht hineinbringen und was tot war, zum Leben erwecken. Weil das hat er schon mal getan. Ich habe noch nicht mal die Folien weitergeklickt oder bin ich zurückgegangen aus Versehen wahrscheinlich. Gnade ist siegreich. Und das ist das, was Jesus für uns getan hat. Also es ist jetzt schön und gut, dass Jesus auferstanden ist. Und das ist ein total wichtiger Moment und es ist einzigartig. Aber damit hat dieser Comeback-Plan nicht mal aufgehört. Der Teufel hat nicht nur auf die Schnauze bekommen, durch das, dass Gott seinen Sohn wieder auferweckt hat durch die Kraft des Heiligen Geistes. Er hat auf die Schnauze bekommen, weil Gott dadurch die Vergebung all unserer Sünden am Kreuz hingenagelt hat, dass jetzt du und ich in der Kraft des Heiligen Geistes gehen können und in der Gemeinschaft mit Gott leben können. Er hat eine komplette Armee von Menschen herangezogen dadurch, die frei von Sünde und Schuld und Makeln sind. Wir lesen es hier, Kolosser 2, einer der wesentlichen Bibelstellen, auf die ich heute eingehen möchte. Ab Vers 13, oh, das ist so ein unfassbar gutes Teil in der Bibel. Lest mal Kolosser 2, das ist unglaublich. Da heißt, wenn euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und dem Unbeschnittensein eures Fleisches, hat er mitlebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Also als Jesus gestorben ist am Kreuz und am dritten Tag wieder auferstanden ist, hat er auch unsere Vergehungen vergeben. Die wurden mit ihm ans Kreuz genagelt, lesen wir jetzt gleich Vers 14. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz genagelt hat. Also der Teufel hat geplant, den Sohn Gottes zu töten. Gott hat geplant, den Sohn Gottes wieder aufzuwecken, aber durch seinen Tod auch die Sühnung aller Sünden zu machen. Ja? Er hat den Schuldschein gegen uns komplett gelöscht, den in Satzung bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz genagelt hat. Wenn du und ich an Jesus Christus glauben und ihm unser Leben geben und Ja zu ihm sagen, dann vergibt dir Gott all deine Schulden, all deine Makel, all deine Fehler und macht dich ganz neu, vollkommen rein. Er nagelt diese Fehler ans Kreuz mit Jesus Christus zusammen. Und dann geht es weiter, das ist so gut, in Vers 15. Er hat die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Ich habe mal vor einigen Jahren eine Predigt gehört über diese Stelle, besonders diesen letzten Vers. Ich habe euch hier mal ein cooles Bild von der Weltmeisterschaft 2014 gepostet. Das ist der Triumphzug, den sie in Berlin dann gefeiert haben nach der Weltmeisterschaft. Einen Triumphzug, und das schreibt Paulus in das hinein, im Römischen Reich, wenn ein Triumphzug gehalten wurde, dann war das so, wenn die einen Feind besiegt haben, dann haben die den Feind genommen und alle Leute, die noch von dem Feind übrig waren, haben die nach Rom gebracht Und dann mussten die durch Rom, durch die Straßen durchgehen und vom gesamten Volk wurden die mit Früchten und Obst Tomaten und so weiter, ja, beworfen. Die wurden richtig beworfen und öffentlich zur Schau gestellt, dass jeder im Reich, im Römischen Reich weiß, dieser Feind wurde besiegt. Das war eine richtige Scham. Und das hat Jesus Christus am Kreuz getan. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. In Jesus Christus hat Gott den Triumph über jede Macht und Gewalt der Finsternis gehalten. Über alles andere, über den Teufel. Das heißt, es hat nicht nur damit aufgehört, dass Jesus Christus auferstanden ist, durch die Auferstehung und durch den Tod von Jesus wurde der Teufel auch noch vollkommen entmachtet. Der hat absolut gar nichts mehr zu melden. Und ihm wurde auch noch gezeigt, öffentlich, du hast verloren. Du bist besiegt, du bist überwunden durch Jesus Christus. Keine Schuld mehr, kein Fehler mehr, kein Makel mehr kann die Kinder Gottes abhalten, zum Vater zu kommen. Nichts mehr. Also Jesus lebt nicht nur, sondern das ging komplett nach hinten los. Gott hat eine ganze Armee von kleinen Jesusen herangezogen. Wir können jetzt genauso sein, wie Jesus war, vollkommen unschuldig und rein und einfach nur frei zum Vater kommen. 2. Korinther 5, Vers 17, da heißt es, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wenn du in Christus bist, wenn du Ja sagst zu Jesus Christus, dann stirbt dein alter Mensch mit Gott gemeinsam, mit Jesus gemeinsam am Kreuz, wird begraben mit Jesus gemeinsam und ein neuer Mensch kommt hervor. Das ist die neue Schöpfung. Und in dieser neuen Schöpfung ist alles Alte vergangen. All die Schuld, die du getan hast, all die Fehler, die du vollbracht hast, diese Natur, diese sündige Natur, die nicht anders kann, wie zu sündigen. Ja, das heißt, durch den einen Fehler des Adam wurden alle zu Sündern. Wir waren alle mal Sünder. Aber Gott hat es komplett verändert und uns zu Heiligen gemacht, wenn wir Ja zu ihm sagen. Er wäscht uns vollkommen rein. 2. Korinther 5, 21 heißt, den, der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. Da geht es um Jesus. Jesus, der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. Deswegen wurde Jesus ans Kreuz geschlagen, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Das ist eine gute Nachricht am Auferstehungstag. Du bist Gottes Gerechtigkeit. Was ist gerecht? Heilig, rein, vollkommen gut. Du bist jetzt wie Jesus Christus. Es gibt nichts mehr, was dich trennen kann von der Liebe des Vaters. Wie viel? Nichts. Kolosser 1, 22. Sorry, dass ich so viele Bibelstellen raushaue. Es gibt so viele Belege. Paulus redet nur darüber. Lest das Neue Testament, lest die Briefe von Paulus. Er redet nur darüber, was Jesus Christus für uns getan hat. Paulus sagt es sogar, ich predige nichts mehr länger, außer Jesus Christus und ihn als den Gekreuzigten. Warum? Weil diese Tat, die passiert ist an Ostern, alles verändert hat. Alles. Sie hat alles verändert. Und deswegen predigt Paulus nur noch diese Botschaft, diese gute Botschaft, die beste Botschaft, die es gibt. Kolosser 1, 22, und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Sagt es mal mit mir, ich bin heilig, ich bin heilig, ich bin tadellos. Ich bin tadellos. Ich bin unsträflich. Ich bin unsträflich. So sieht es aus, wenn du Jesus dein Leben gibst. Du bist ein komplett neues, reines, weißes Blatt Papier. Alles andere ist vergangen. Das heißt nicht, dass wir manchmal Fehler machen, ja, und da gibt es neue Gnade, die siegreiche Gnade, die das überwindet. Das heißt es gar nicht, dass wir immer alles perfekt machen, das will ich damit nicht sagen, aber deine Identität, wer du bist, hat sich komplett verändert. Früher warst du Sünder und konntest nicht anders wie zu sündigen. Jetzt bist du Heiliger, der manchmal hinfällt. Aber du kannst komplett frei von Sünde leben, weil das nicht mehr du bist. Davor warst du bevollmächtigt durch das, wer du bist. Du konntest gar nicht anders. Jetzt bist du gerecht und heilig und wandelst in dem. Es ist schwieriger für dich zu sündigen, wie frei von Sünde zu leben. In einer anderen Bibelstelle heißt es, das finde ich auch so gut, auch im Kolosserbrief ist es, Epheser ist es. Hier im Kolosser hieß es heilig und tadellos und unsträflich. Im Epheserbrief heißt es ohne Runzeln und ohne Flecken. Du hast keine Flecken mehr. Hey, du siehst so gut aus. Dein geistlicher Mensch, du siehst so gut aus. Das ist so eine heftige Botschaft. Jesus ist auferstanden. Halleluja. Und du mit ihm. Bäm. Oh Mann, ey, ich könnte da echt Stunden drüber predigen. Das feuert mich so an, weil das so eine gute Botschaft ist. Jeremia 31, Vers 34, einer meiner absoluten Lieblingsverse in der gesamten Bibel. Da heißt es, denn ich werde ihre Schuld vergeben. Und an ihre Sünde nicht mehr denken. Du bist nicht nur reingewaschen und tadellos und unsträflich. Und es kann sein, dass Gott noch sich daran erinnert. Gott wählt es sogar, all deine Fehler zu vergessen. Die sind weg. Die sind komplett weg. Gott hat die vergessen. Also hör auf, selber drüber nachzudenken. Gott hat sie vergessen. Die sind vorbei. Die sind ausgewaschen. Die sind weg. Komplett weg. Gnade ist nicht nur die Vergebung deiner Sünde. Gnade ist es, wie wenn die Sünde niemals geschehen ist. Nicht nur die Vergebung, sondern wie wenn die Sünde niemals geschehen ist. Jesus löscht sie vollkommen aus. Jesus hat deine Schuld vollkommen ausgelöscht. Hebräer 4,16. Lasst uns nun freimütig hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur richtigen Hilfe. Du darfst jetzt, so wie Jesus immer wieder zum Vater kam und ihm gesagt hat, Vater, beweg deinen Arm und weck diesen Mann von den Toten auf. Du darfst jetzt zu Gott, dem Vater, kommen in absoluter Freimütigkeit und Gnade empfangen. Und Gnade freisetzen über anderen Menschen in ihrem Leben. Du bist jetzt, wie wenn Jesus kommt zum Vater. Das ist kein Unterschied. Du bist ein Sohn, eine Tochter Gottes, wie Christus. Er ist einer vieler Brüder, der Erstgeborene vieler Brüder. Du bist sein Bruder, du bist seine Schwester. Es ist nicht anders, wenn du zum Vater kommst, wie wenn Jesus kommt. So wie wenn Jesus kommt. Ja? Er sieht nur noch diese Reinheit, diese Heiligkeit, diese neue Schöpfung, die neue Kreatur, was vollkommen Neues. Und das ist das, glaube ich, wofür Jesus eigentlich gestorben ist. Ja? Jesus ist für dich und für mich gestorben, dass wir frei von Sünde leben können, dass wir zum Vater freimütig kommen dürfen und mit ihm Gemeinschaft leben dürfen und dass wir jetzt in der Kraft des Heiligen Geistes gehen können und wirklich die Welt da draußen verändern, so wie Jesus das getan hat. Jesus hat Israel einmal auf den Kopf gedreht in den 3 Jahren, wo er abgegangen ist. Komplett auf den Kopf gedreht. Danach seine 12 Jünger haben nicht nur Israel auf den Kopf gedreht, das gesamte Römische Reich auf den Kopf gedreht. Das Evangelium wurde bis ans Ende des Römischen Reiches gepredigt, weil 12 Männer und Frauen radikal Jesus nachgegangen sind. Und das hat funktioniert, weil sie frei von Sünde, weil sie frei von Scham waren und weil sie in der Kraft des Heiligen Geistes gingen. Das ist das Potenzial, das du jetzt hast. Du bist frei. Hör auf, deiner Sünde und deiner Fehler zu gedenken. Lass dich nicht mehr länger davon festhalten. Geh in der Auferstehung Jesu Christi. Epheser 2, Vers 6 heißt, wir sitzen gemeinsam mit Gott zur Rechten des Vaters, mit Jesus gemeinsam zur Rechten des Vaters. Und hier Offenbarung 5, Vers 10, und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Du bist jetzt nicht mehr irgendwer. Du bist zu einem König und zu einem Priester geworden. Geboren, um zu herrschen und zu regieren. Oh, das können wir in Deutschland aber nicht sagen. Ist zu viel Macht. Du bist ein König. Ein Priester. Geboren, um zu herrschen. Sitzen zu Rechten des Vaters mit Jesus Christus gemeinsam. Deine Gebete sind kraftvoll. Die verändern die Welt. Sie haben bei Jesus die Welt verändert. Das gleiche Potenzial ist in dir. Wir sind neu geboren, um in dieser siegreichen Gnade zu wandeln und diese siegreiche Gnade an andere weiterzugeben und da draußen die Welt zu verändern und in dem zu gehen. Dafür ist Jesus gestorben. Lass uns nochmal zu dem ursprünglichen Beispiel zurückgehen. Im Englischen heißt es, und ich finde es immer so cool, oh no, it backfired again. Im Deutschen, wenn du das übersetzt, ist, es ging schon wieder nach hinten los. Oh no, it backfired again, finde ich fast schon cooler, weil es so ein Bild ist, der Teufel schießt einen Pfeil gegen uns und 100 Pfeile fliegen zurück. Und der Teufel schießt wieder einen Pfeil gegen uns. Wir wehren ihn ab mit dem Schild des Glaubens und 100 Pfeile schießen zurück. Jedes Mal ist Aufruhr im Lager des Teufels, im Lager des Feindes. Jedes Mal dreht er durch. Oh no, it backfired again. Was für ein Backfire war denn das? Was für ein Rückschlag war denn das? Der hat gefeiert, dass er Jesus Christus umgebracht hat am Kreuz. Mann, hat er eine Party gefeiert. Und dann kam der Moment, als Jesus bei ihm aufgetaucht ist und ihm gesagt hat, so, ich war unschuldig, jetzt gib mir die Schlüssel zurück. Und dann hat er sie an uns übertragen durch den Heiligen Geist und ist auferstanden. Das Wehklagen war groß. Das Wehklagen war groß bei Satan. Oh no, it backfired again. Schon wieder ging es nach hinten los. Nein! Was glaubt ihr, warum er uns heute angreift und manchmal stresst und ärgert und warum Krankheit herrscht? Weil ihm nichts anderes mehr übrig bleibt, um uns ein bisschen zu provozieren. Aber alle Machten und Gewalten der Finsternis wurden besiegt. Wir stehen jetzt auf den Schlangen drauf. Wir haben jetzt Autorität. Wir sind frei von Sünde. Wir wandeln jetzt wie Jesus Christus und gehen in dem und setzen das frei in dieser Welt. So gut. Siegreiche Gnade. Jesus ist auferstanden, alle Mächte und Gewalten sind vollkommen besiegt worden und eine Armee von Königen und Priestern ist entstanden, die in der Kraft des Heiligen Geistes gehen. Und du bist einer davon. Du bist eine Königin, Annette. Du bist ein König, Hermann. Benny, du bist ein Priester und ein König. Frei. Von jedem Makel, ohne Runzeln, ohne Flecken. Gerecht, du bist heilig. Gott liebt dich, du darfst jetzt zu ihm kommen, bei ihm Liebe und Gnade empfangen, Gemeinschaft mit ihm haben, in tiefer Intimität mit ihm leben und in dem gehen. Das ist die gute Botschaft. Jesus ist auferstanden. Amen. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Güte. Ihr dürft gern mit mir kurz aufstehen. Ich würde gern noch kurz für euch beten. Mir hilft es immer, wenn ich einfach meine Augen kurz zumache. Ich hab in der Vorbereitung gesehen, wie der ein oder andere von euch noch ja, mit verschiedenen Sünden zu kämpfen hat. Mit Dingen zu kämpfen hat, ja, wo es dich immer wieder aus der Bahn wirft und wo du auch nach wie vor Scham dafür hast. Und ich habe gesehen, wie Gott es nimmt, wegnimmt und über dir ausspricht. bist rein. Du bist frei. Du bist heilig.